Das Thema heute Morgen, kraftvolles Christsein, das ist unsere Predigserie, wo wir drinnen stecken, aus dem Philipperbrief. Heute fangen wir mit dem zweiten Kapitel an, Verse 1 bis 11. Und kraftvolles Christsein, wer von uns ist nicht gern stark, nicht gern, hat nicht gern ein kraftvolles Christsein? Wer hat nicht gern ein Christsein, das Autorität mit sich bringt? So, ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber ich wünschte mir irgendwie manchmal so die Apostelgeschichte in meinem Leben zu erleben, oder? Denken aber so Schatten, wo die Leute geheilt hat, die hat Gott erlebt, da ist Kraft Gottes da gewesen, da sind Menschen geheilt worden und so weiter. Menschen haben sich für Jesus entschieden. Nicht nur ein, zwei. Ist das nicht auch euer Wunsch, dass wir so ein kraftvolles Christsein erleben? Also meine ist es. Es gibt aber Prinzipien, die mit einem kraftvollen Christsein, mit einem Leben in dieser Kraft verbunden sind. Und diese Prinzipien, die wollen wir heute Morgen haben ein paar. Der Lukas hat ja schon angefangen und wir gehen dann auch noch weiter zusammen. So Prinzipien wollen wir miteinander anschauen. Und für heute ist es so ein bisschen so, ein kraftvolles Christsein setzt eine christusorientierte Gesinnung voraus. Wir werden dann miteinander noch ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Wir wollen miteinander in den Text einsteigen. In Philipper 2, die eine Bibel da haben, die ein iPhone, iPad, Smartphone, was auch immer da ist, lädt eure Bibeln auf, drückt die App. Schaut, geht mit mir in den Text rein. Aus Philipper 2, 1 bis 11. Ich lese aus der Übersetzung von Manfred Roth. Wenn nun irgendeine Ermutigung in Christus ist, wenn irgendein Zuspruch der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendeine barmherzige Zuneigung und entsprechende Erbarmungen, so erfüllt meine Freude. Damit ihr dieselbe Gesinnung haben mögt, habt dieselbe Liebe, seid einmütig, das eine erstrebend, tut nichts aus eigenem Eigennutz oder eitler Prahlerei, sondern im Wissen um die eigene Niedrigkeit achte einer den anderen ranghöher als sich selbst. Ein jeder richte seine Aufmerksamkeit nicht auf die eigenen Belange, sondern ein jeder auch auf die der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Seinsform Gottes existiert und es nicht für einen Raub ansah, Gott gleich zu sein, sondern indem er sich selbst entleerte, nahm er die Daseinsform eines Sklaven an, wurde in Gleichheit der Menschen geboren und nach seiner äußeren Erscheinung als Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und erwies sich gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod des Kreuzes. Darum hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge öffentlich bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Text, der beleuchtet so ein bisschen das Verhalten von den Philipper, von den Brüdern und Schwestern, die dann zumal in Philippi in die Gemeinde sind gegangen. Und Jesus stellt das eigentlich so ein bisschen mit dem Vorbild von Jesus gegenüber. Er hat die zwei Sachen so ein bisschen, ja, sagt, schaut, liebe Gemeinde, orientiert nach in eurem Denken an Jesus. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was bestimmt eigentlich unser Denken und irgendwie eigentlich irgendwann später unser Handeln, weil irgendwie unser Denken wird früher oder später zu unserem Handeln. Aber was bestimmt unser Denken? Ist es Jesus? Sind es seine Worte, das, was er uns gelehrt hat, das, was er uns vorgelebt hat? Oder ist es, ich sage jetzt einmal, ein moralisch guter Lebensstil, der Mann, kennt ihr vielleicht, der Mann lebt einfach so. Man flucht nicht, man lügt nicht, man stillt nicht. Ist einfach der Mann. Ich habe mich dort also auch gefragt, wie geht es uns, wenn wir Gebot Gottes lesen, wenn wir uns mit diesen Geboten auseinandersetzen? Versuchen wir es aus eigener Kraft zu halten? Versuchen wir selber das auch ein gut zu leben? Oder probieren wir es aus der Kraft Gottes heraus zu leben? Ich finde, das ist sehr eine entscheidende Frage. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, wenn ich Gebot Gottes lese, wenn ich Bergpredigt lese, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, Mann, Stufi, schaffst du das? Wenn ich überlege, Jesus hat die innere Wirkung der Gebot noch für ihn gehalten. Also ein Mörder bist nicht nur, wenn du jemanden umbringst. Ja, du bist es sogar, wenn du denkst, dem Krebs hat man einen Ring umdrehen. Dann sagt Jesus, schau mal, schau, was in deinem Herz passiert. Und dann kann es durchaus kommen, oh, das schaffe ich nie. Das probiere ich gar nicht erst. Oder ich probiere es so ein bisschen, ja, ich probiere es äußerlich gut aussehen, die Fassadenpflege. Was bestimmt unser Denken? Was ist das Zentrum von unserem Denken? Beim Vorbereiten ist mir wichtig geworden, dass unsere Gesinnung, also unser Denken, unser Gefühl, unser Wille sich an Christus orientiert. Ich habe da einen Kompass mitgenommen. Wenn wir wissen wollen, wo Norden ist und wir das nicht irgendwo in der Schule gelernt haben und nicht wissen, wo das die Sonne ist, sind wir ziemlich aufgeschmissen. Wir müssen fast warten, bis Abend wird, dass wir wissen, wo Westen ist und dann ungefähr irgendwie versuchen, sich zu orientieren. Bei einem Kompass, der gibt uns Orientierung. Wir wissen, aha, Norden ist jetzt irgendwie so. So, hä? Da laufe ich irgendwie gegen Norden. Ich weiss genau, wo ich durch muss. Ich weiss genau, in der Art, wie wir genau nach Schritten laufen, in die Richtung, und dann müssen sie da auf dem Kompass selber schrübeln. Da gibt uns Orientierung im Gelände aussen. Und genau so gibt uns Christus, also das, was er gelehrt hat, in seinem Wort. Genau so gibt uns Christus eine christusorientierte Gesinnung. Orientierung im Leben. Wir müssen nicht selber probieren, die Gebote zu halten, ein guter Mensch zu sein. Wir dürfen vertrauen, dass Christus das in uns bewirken will. Was für eine Auswirkung? Ich habe jetzt schon gesagt, Christus will das bewirken, aber welche Auswirkung hätte so eine christusorientierte Gesinnung? Irgendwie muss ja das an den Tag kommen. Und ich bin der Meinung, im Text habe ich erkannt, zwei Sachen erkannt, die ich jetzt noch ganz kurz mit euch zusammen anschauen möchte. Eine christusorientierte Gesinnung, das stehen eben nicht eigene, egoistische, selbstverwirklichende Gedanken im Zentrum, im Vordergrund. Ja, was ist meine Vision? Was will ich aus meinem Leben machen? Was ist mein Weg, den ich gehen will? Wie viel will ich erreichen in meinem Leben? Da geht es nicht um das. Die Bibel lehrt uns oder zeigt uns noch viel deutlicher, dass Jesus mit einer Diensthaltung ist gekommen. Er ist gekommen, für zu dienen. Ich habe mich probiert, den Gedanken irgendwie in meinem Kopf zu machen, dass Jesus, wahrscheinlich hat da Gott und Jesus zusammen geredet, der Vater und Sohn, und haben gefunden, du, jetzt wäre es Zeit. Lieber Sohn, jetzt gehst du auf die Welt. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Aus dieser Gottesnähe raus zu kommen, auf die Welt, als Mensch, in die langsam zerfallende Schöpfung hineinzukommen. Wenn man vorher diese enorme Herrlichkeit hatte, braucht das nicht irgendwo eine dienende Haltung? Also einfach den
der Wechsel.
Wir sind alles Menschen. Wir haben heute, das ist ganz cool, dass wir die Schöpfung haben angeschaut am Anfang. Es entspricht schon absolut nicht unserem Naturell, einfach so von uns wegzuschauen, den anderen höher zu achten. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir Tag für Tag kämpfen, dass nicht unser Ego, unsere Visionen, unsere Ideen wieder in den Fokus rücken. Das ist ein tägliches Aufmachen und Entscheiden. Nein, nicht ich, sondern das, was Gott will. Das, was er für mich vorgesehen hat, soll das Zentrum sein. Dann sehen wir dann plötzlich einen Gottesdienst oder eine Hauszelle, nicht als ein Konsumgefäß, wo ich einfach kommen kann und mir dienen und dass es mir wieder gut geht. Oder dass ich, ja, wie wir das so oft haben, in Kino hineinhocken und den Film uns vorspielen und dann gehen wir wieder. Ein Gottesdienst ist nicht einfach ein Konsumgefäß. Eine Hauszelle ist kein Konsumgefäß, wo wir nach unseren Bedürfnissen ausgerichtet irgendetwas suchen. Es geht um viel mehr. Wir haben Sachen bekommen, Gaben bekommen. Wir haben Talente bekommen, um damit den anderen zu dienen. Um sie einzusetzen für dein, für die Nächste. Für zu brauchen. Weil der Paulus sagt, ich finde das eine entscheidende Aussage, dass wir wissen, dass wir das Wissen, das Bewusstsein haben, von unserer eigenen Niedrigkeit, von unserem eigenen Stand. Es ist egal, ob man Bundesrat ist, Geschäftsführer ist, egal, ob man Arbeiter ist, ob man invalid ist, ob man krank ist, ob man mit Einschränkungen geboren ist, es ist egal. Vor Gott stehen wir gleich da. Wir müssen uns nicht, müssen nicht das Gefühl haben, nein, dem diene ich nicht, dem kann ich gar nicht dienen, das ist ja, das ist mein Chef oder was auch immer. Eine christusorientierte Gesinnung hat zum Ziel, zu dienen. Am Nächsten zu dienen. Der Nächste höher zu achten. Seine Bedürfnisse höher zu achten als die eigenen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das für eine Kraft auslöst in einer Gemeinde. Unter Brüdern und Schwestern. Wenn die Ausrichtung nicht eigenes Ansehen ist, eigene Bedürfnisse sind, wenn wir kommen, zueinander dienen, füreinander da zu sein. Und dann wird nämlich jedem dient. Wer jeder die Haltung hat, ist es gewährleistet, dass jedem dient wird. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Ich glaube, ich sehe noch einen weiteren Punkt. Und das ist der, eine christusorientierte Gesinnung stellt der Wille Gottes bedingungslos an erste Stelle. Ich habe vorher gesagt, Jesus ist gekommen. Jetzt stellen wir uns vor, die Diensthaltung, aber jetzt stellen wir uns noch weiter vor, was für einen Gehorsam hat das gebraucht vom Sohn, zu sagen, okay Vater, ich gehe. Ich lasse mich von dir senden. Bedingungslos. Versteht ihr, was es für Jesus geheissen hat, auf die Welt zu kommen? In dem Innen einfach, der hat auf vieles verzichtet. Das heisst, er hat es nicht wie einen Raub festgehalten. Er hat es gegeben. Ich bin recht fasziniert von diesem Gedanken. Also, und mächtig beschämt, wie es in meinem Herz oft aussieht. Ich habe mich gefragt, ja, bin ich wirklich immer bereit, wenn ich bete, Herr, dein Wille geschehe, dass der wirklich auch der Wille vom Vater geschieht? Oder ist der nicht gleich manchmal später, dass es so ein bisschen proforma-mässig, weil, ja, zu unser Vater, man kann es ja, oder? Man soll es können. Und dabei vergisst man, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Reich, mein Wille. Es ist dein Wille. Und ich für meinen Teil bin ziemlich herausgefordert, wenn es um das geht. Dein Wille geschehe. Jetzt spricht das unserem Naturell, dass wir sagen,
dein Wille geschehe.
Nein. Die Geschichte vorher hat er sicher gemerkt, Gott, du Adam, du darfst nicht von dem Baum essen. Sonst wirst du sterben. Wir kennen ja wahrscheinlich, wie es weitergeht. Die Geschichte geht ja noch weiter. Die Frucht war so verführerisch gewesen, und da ist noch die Schlange dazu gekommen, dass sie gleich von der Frucht gegessen haben. Sie wollten sein wie Gott. Der Mensch, das schaffe ich doch alleine, also da brauche ich auch nicht Hilfe, oder? Also so gut bin ich dann schon noch, dass ich das kann, oder? Also müssen wir nicht da so klein machen, bitte. Ich kann doch selber entscheiden, was ich will. Ich bin doch genug gross, ich meine, ich war 18 gewesen. Das ist unser Naturell. Unser Naturell ist eher so angelegt, dass es sich gegen Gott stellt, als dass es sich zu Gott stellt. Weil wir eben selber wollen. Die kennen, gell, die vor 14 Tagen da waren, die kennen ja das ja gesagt. Oder, vielleicht wisst ihr noch, der Flyer, der da ist gestanden. Die einen nicken. Genau. Nehmen wir die Batterie einfach raus. Das kann ich nicht mehr. Flyer, das ist doch kein Problem. Das bewege ich auch ohne Motor. Also. Mein Naturell, ich habe immer wieder zu kämpfen damit, Gottes Wille ins Zentrum zu setzen und zu sagen, nein, nicht was Bieri will, sondern was der Vater will. Das soll in meinem Leben entscheidend sein. Der Kompass, die wollen wissen, wie wir mit Kompass arbeiten, da muss man manchmal ein bisschen stillstehen, bis man merkt, wo er herzeigt. Und dann muss man, dann läuft man und dann fängt man ziemlich an zu wackeln. Dann muss man zwischendurch wieder neu ausrichten. Und dann merkt man, okay, jetzt geht es in die Richtung. Es ist immer wieder ein neues Ausrichten. Im persönlichen Leben, wie auch im Gebrauch von diesem Kompass. Und ich wünsche mir, dass wir uns entschliessen können. Mal, ich will das. Ich will die Ausrichtung immer wieder vornehmen. Weil ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich so wie ich die ganze Geschichte lese von Jesus im Garten Gethsemane. Wahrscheinlich hat es Jesus auch nicht so gepasst in die Agenda mit dem Kreuzestod. Sonst wäre er nicht dreimal gebeten, Herr, wenn der Kelch nur an mir könnte vorbeigehen, aber nicht meine, dein Wille geschehe. Ihr müsst euch vorstellen, das war damals der härteste Tod, den ein Mensch, und das ist dann auch, für die Römer ist das gar nicht in Frage gekommen, der Kreuzestod. Wenn du in deiner Idee hast, keine Römer, dann bist du schon mal gut davon gekommen. Dann ist das Kreuz nicht da, ist das Kreuz nicht in Frage gekommen. Das ist für alle anderen. Da für die Juden und so, die hat man das Kreuz da. Jetzt müssen wir vorstellen, für Jesus hat das wahrscheinlich auch nicht gepasst. Aber er hat gesagt, Vater, du hast mich gesendet, für die Menschheit, die Welt zu erlösen. Darum bin ich gekommen. Mit diesem Auftrag bin ich gekommen. Und diesen Auftrag, den bringe ich zu Ende. Und nachher lesen wir ja. Können wir lesen? Vers 9, Vers 10, Vers 11. Was die Folge war. Ich glaube, der Text, wenn es euch gleich geht wie mir, dann fordert er uns raus. Der fordert uns raus, in unserem Alltag immer wieder bewusst auszurichten. Auf Christus auszurichten. Unser Denken, unser Gefühl, alles. Weil es schlussendlich bestimmt, das Innere, was rauskommt. Unser Handeln wird geprägt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das deutlich machen? Was ist eine Gesinnung? Eine Gesinnung, ich habe gesagt, zu denken, zu fühlen, handeln. Aber was wirkt das aus? Ich habe es so formuliert, Gesinnung heisst, dass wir Gott das Okay geben, die Erlaubnis geben, in unserer Gesinnung, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln zu arbeiten, und zwar bedingungslos. Wir geben dem Heiligen Geist das Okay, du darfst an mir wirken. Du darfst mich verändern in meinem Denken, in meinem Gefühl, in meinem Willen. Du darfst an mir arbeiten. Das ist das, was ich für heute Morgen, wo mir ein Anliegen ist, dass wir das als Gemeinde machen. Dass das jedem Einzelnen wichtig ist. Mal. Und ich stelle es gar nicht in Frage, dass es irgendjemandem nicht wichtig wäre oder so. Ich glaube, dass es jedem Einzelnen wichtig ist. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Wenn du heute dem Heiligen Geist noch nicht das Okay gegeben hast, in deinem Leben die Gesinnung zu bewirken, dann werde ich dich einladen. Wird an deinem Platz still, vielleicht machst du die Augen zu und red mit Gott. Wir haben vorher mit den Kindern haben wir die Übung gemacht. Ein paar Sekunden still gewesen, sie können mit Gott reden. Und das werde ich jetzt mit euch auch machen. Dass wir uns alle herausfordern lassen. Dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Dass wir sagen, mal, Vater, ich brauche dich.